Psalm 104, dieser Psalm beginnt genauso wie der Psalm davor, der Psalm 103, mit einem Aufruf zu persönlichem Lobpreis. Preise den Herrn, meine Seele. Es langt nicht, wenn wir andere zum Lobpreis einladen oder andere auffordern, preise den Herrn. Nee, es fängt bei mir an. Preise den Herrn, meine Seele. Ich will mitbeteiligt sein an dem Lobpreis des Herrn. Im Psalm 103 hat David, wissen wir es von David, Psalm 104 wird uns nicht gesagt, von wem er geschrieben wurde, aber Psalm 103 preist David den Herrn vor allem für seine Gnade. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Der Herr erbarmt sich über die, die ihn fürchten. Seine Vergebung, Gottes Gnade. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch uns der Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Also ein Lobpreis für Gottes Barmherzigkeit, dass er uns so viel Gnade und so viel Güte gezeigt hat. Das Thema im Psalm 104 ist Lobpreis Gottes als den Schöpfer. Wir preisen die Majestät Gottes. Er ist der Schöpfer, er ist der Versorger, er ist der Erhalter von allem, was existiert, und auch dafür gebührt ihm unser Lobpreis, dass wir ihn erheben und dass wir Ehrfurcht vor ihm haben, dass wir ihn bewundern auch. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß, mit Majestät und Pracht bist du gekleidet. Gott als der König, als der Herrscher, als der Schöpfer über dieses Universum. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Oh, wie groß bist du, wie mächtig, wie viel Majestät hast du. Und dann fängt er an, ihn zu preisen für die Schöpfung. Und wenn wir das so durchlesen, fällt uns auf, dass die Reihenfolge hier mit den Schöpfungstagen im 1. Mose übereinstimmt. Diese Reihenfolge der Schöpfung, zuerst das Licht und dann das Firmament und dann die Wasser, dann die trockene Erde und was kommt dann? Ah, wir kommen dazu. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, die genaue Reihenfolge. Sonne und Mond und dann Erdlebewesen, die Lebewesen unterm Wasser. Lies mal durch. Mit Majestät und Pracht bist du bekleidet, du, der in Licht sich hüllt wie ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich einer Zeltdecke, sozusagen als Wohnung. Der seine Obergemäßer errichtet in den Wassern, der Wolken macht zu seinem Wagen, der einherzieht auf den Flügeln des Windes, der Winde zu seinen Boten macht, Feuer und Lohe oder Feuer und Flammen, Feuerflammen übersetzen manche zu seinen Dienern. Also Winde und Blitze sind hier wohl gemeint. Gott ist Licht, das ist das Erste, was er geschaffen hat, auch Licht. Gott ist Licht. Wir könnten ihn gar nicht betrachten hier in unserem irdischen Leib. Deswegen brauchen wir himmlische Leiber, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht überhaupt sehen können. Seine Herrlichkeit ist zu groß für uns. Deswegen werden wir neue Leiber erhalten in der Ewigkeit. So wie wir jetzt nicht in die Sonne schauen können, ohne geblendet zu sein, so herrlich ist Gott. Wir können seine ganze Herrlichkeit gar nicht ansehen. Licht spricht auch immer von Heiligkeit. Unser Gott ist heilig und rein. Für ein herrlicher Gott, und er ist der Schöpfer. Er hat die Himmel ausgespannt, er hat seine Gemächer errichtet, wunderschöne Bildsprache hier. Die Wolken sind sozusagen seine Wagen und er zieht dann her auf den Flügeln des Windes. Das ist auch ein Bild, was oft im Alten Testament gebraucht wird, wenn Gott kommt, um zu richten. Also er ruht über seiner Schöpfung sozusagen. Er ist der Souveräne. Er ist der Richter. Er ist der, der uns auch Barmherzigkeit schenkt. Aber er ist involviert in seiner Schöpfung hier. Souveräne Gott. Er macht die Winde zu seinen Boten und die Blitze zu seinen Dienern. Ganze Schöpfung muss ihm dienen. Er hat die Erde gegründet auf ihren Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewig. Er hat Beständigkeit gegeben. Und es ist erstaunlich, oder? Dieser Planet, auf dem wir leben. Wie beständig alles ist, die Naturgesetze. Wir haben Naturkonstanten. Tag und Nacht läuft nach demselben Muster ab. Wir wissen genau, wann die Sonne morgen aufgehen wird. Bahnen der Planeten, alles genau geplant. Da ist Beständigkeit da, seit Hunderten, seit Tausenden Jahren. Die Urflut bedeckte sie wie ein Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, also als Gott die Erde geschaffen hat, war sie so in Windeln von Wasser gehüllt, wenn wir so sagen wollen. Interessant, dass die Geologen viel, viel später draufgekommen sind, dass es sich wohl wirklich so zugetragen hat, dass zuerst Wasser war. Und dann lesen wir weiter. Vor deinem Schelten flohen sie, vor dem Schall deines Donners wurden sie fortgetrieben. Gott hat gesprochen und oft im Neuen Testament, wenn Gott spricht, heißt es, sie hörten einen Schall oder einen Lärm wie Lärm eines Donners. Gottes Stimme wird oft mit dem Donner verglichen. Wohl ein Bild für seine Macht, seine mächtige Stimme. Und Gott spricht und es entsteht. Und diese Wasser wurden fortgetrieben und die Berge erhoben sich. Es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen bestimmt hattest. Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreiten sie nicht. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Du der Quellen entsendest in der Täler, zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen ihren Durst. An ihnen wohnen die Vögel des Himmels, aus dichtem Laub lassen sie ihre Stimme erschallen. Du, der du die Berge drängst aus deinen Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt, spricht hier von Regen, der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde und Wein, der des Menschen Herz erfreut, damit er das Angesicht glänzend mache vom Öl und Brot des Menschen Herz stärke. Gott hat allem seine Grenze gesetzt. Er hat alles perfekt geplant, perfekt einen Rahmen geschaffen. Wie gesagt, Naturgesetze, Naturkonstanten, alles ist perfekt aufeinander abgestimmt in dieser Schöpfung. Es ist wirklich ein Wunder. Wir könnten nur staunen und sollen staunen, wenn wir die Schöpfung betrachten und wenn wir uns selbst betrachten, wie wunderbar wir geschaffen sind. David macht es im Psalm 139, wunderbar bin ich gemacht und ich erkenne es wohl. Oh Gott, wie zahlreich sind deine Gedanken, wie wunderbar ist es alles. Wir nehmen es so selbstverständlich, weil wir tagtäglich auf diesem Planeten leben, aber wie wunderbar ist es, dieser Wasserkreislauf, der hier existiert. Was hier auch beschrieben wird, Gott entsendet Quellen in die Täler und es drängt dann die Tiere des Feldes. Wie wunderbar ist es, dass wir Wasser zu trinken haben. Er tränkt die Berge und die Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Gott als Versorger, Gott als Erhalter von dem, was er geschaffen hat. Der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen. Er ist ein Versorger. Gott hat die Erde geschaffen, uns zu versorgen. Er hat den Boden gemacht, nicht als Grab für uns, sondern da ist was von seiner Schöpfungskraft drin, von Kraft, uns zu ernähren. Und ja, die Erde ist gefallen und es ist nicht mehr so Überfluss und überreich wie früher. Es gibt Mangel in dieser Welt, aber trotz allem, es ist alles Gottes Versorgung für uns, dass wir die Erde bebauen können, dass wir ernten können. Es kommt von Gott. Nicht ohne unser Zutun. Wir sind auch mit dazu berufen, uns die Schöpfung untertan zu machen. Und Gott hat die ersten Menschen schon beauftragt, noch vor dem Sündenfall zu arbeiten. Das ist Teil von unserer Berufung und unserer Bestimmung. Wir dürfen Teil sein in dieser Schöpfung, die der Herr geschaffen hat. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen als Personen mit Schöpfungskraft in unserem Rahmen als Geschöpfe. Wir können mitgestalten und mitbearbeiten und mit Teil sein von dem, was Gott in der Schöpfung tut. Und seht hier seine Fürsorge. Er kümmert sich nicht nur um das Vieh, sondern auch um die Menschen. Er bringt uns Brot und Wein, der das Menschenherz erfreut, und Öl, so diese wesentlichen Grundnahrungsmittel damals, der damaligen Gesellschaft, neben den Vieh natürlich, was oben beschrieben ist. Um uns zu stärken, um uns zu nähren. Es werden gesättigt die Bäume des Herrn, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel nisten. Der Storch, Zypressen sind sein Nest. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Klippdachse. Also hier diese Schöpfung der Tiere und alles ist perfekt geregelt. Und Jesus spricht davon in Matthäus 6. Verwendet seine Versorgung für alle Geschöpfe als Bild für uns. Und er sagt, seid ihr nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt? Noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt? Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, so wie ihr das tun könnt. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Kann irgendwer sein Leben verlängern durch Sorgen? Nee. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. So wie ihr das tun könnt. Klammerbemerkung. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie einer von diesen. Nicht mal der reichste Mann, der reichste König dieser Welt. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so bekleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, die Gott nicht kennen, die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Gott ist auch unser Versorger. Nicht nur, wenn wir es in der Natur beobachten, von den Kühen, das Gras und Steinböcke, und er versorgt auch uns. Er ist unser Versorger. Wenn wir ihn zuerst suchen, sagt er, wird uns alles hinzugeben, was wir brauchen. Nicht immer, was wir wollen, aber was wir brauchen. Also sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Ich habe das erlebt, dass Gott versorgt. Übernatürlich, natürlich versorgt. Ich habe mal anfangs, als ich hierher gezogen bin, vor 13 Jahren oder so, viel Sorgen gemacht. Wie wird das alles klappen? Und ich habe nicht, das hat eigentlich so lange gedauert, bis ich einen Job gefunden habe, und alles hat nicht so geklappt, wie ich gedacht habe, und habe mir wahnsinnig Sorgen gemacht. Wie wird das funktionieren? Und Meine lieben Eltern haben sich um mich gesorgt und haben gesagt, wie willst du mal eine Familie ernähren? Wie soll das funktionieren? Und deine Rente und bla bla bla. Und Gott war treu. Trotz allem. Ich hatte schlaflose Nächte, ich habe mir Sorgen gemacht. Gott war trotzdem treu. Auch wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Und ich habe herausgefunden, dass ich es hätte mehr genießen können. Gott wird versorgen. Gott wird sich um seine Kinder kümmern. Unser Glaube oder Unglaube, das bewirkt dann, wie sehr wir die Reise mit Gott genießen oder wie sehr wir uns das Leben schwer machen. Ich habe gemerkt, ich hätte mir keine Sorgen machen brauchen und Gott hätte versorgt. Ich hätte einfach ruhen können und ihm vertrauen können und es ist alles gut gewesen. Ich habe mir nur mein eigenes Leben eigentlich versaut. Meine Sorgen. Und Gott hat versorgt. Mal, dass er mir einen Job gegeben hat, mal, dass irgendwo ein Kuvert im Postkasten war, mal, dass irgendwer in Amerika was auf mein Konto überwiesen hat, wo ich heute noch nicht weiß, woher es kam. Und immer zu so Zeiten, wo wirklich konkrete Not da war, ein konkretes Bedürfnis und Gott hat versorgt. Und das ist so mein Deal mit Gott, solange ich ganzem Herzen für ihn arbeite und mein Bestes gebe, weiß ich, dass er mich versorgen wird. Und das ist wunderbar und darin können wir alle ruhen. Wir sind nicht die Ersten, die Gott im Stich lassen wird. Gott ist treu. Gott als der Versorger seiner Schöpfung. Dann jetzt im Vers 19 sehen wir Mond und Sonne. Er hat den Mond gemacht zur Zeitbestimmung, die Sonne kennt ihren Untergang. Wie gesagt, alles läuft perfekt nach Plan ab. Die Umlaufzeit der Planeten, Tag und Nacht, wann die Sonne aufgeht, wann die Sonne untergeht, das können wir voraussagen. Wir können unsere Zeit bestimmen. Hier den Mond, die Israeliten damals, die ganzen Menschen in der Antike, haben sich an den Mond gerichtet, nach Mondjahren. Die Sonne kennt ihren Untergang. Du bestellst Finsternis und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes, die wilden Tiere, die wachen auf, die nachts aktiv sind. Die Junglöwen brüllen nach Raub, sie fordern von Gott ihre Speise, also die beten sozusagen zu Gott, die Löwen, wenn sie hungrig sind. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und lagern sich in ihren Verstecken. Der Mensch geht aus an sein Werk, an seine Arbeit bis zum Abend. Also Tag und Nacht Gott geschenkt hat. Wir brauchen beides. Wir brauchen Tag und wir brauchen Nacht. Es wäre furchtbar nervig, wenn nur Tag wäre die ganze Zeit oder nur Nacht wäre. Leute oben am Polarkreis, ne, die wissen, wie das ist, wenn dann im Sommer die Sonne fast gar nicht untergeht und im Winter es fast den ganzen Tag finster ist. Tag und Nacht sind ein Geschenk von Gott. Ist auch was, was wir mal selbstverständlich nehmen, oder? Wann haben wir das letzte Mal Danke gesagt? Danke Gott, dass die Sonne aufgegangen ist heute. Dass du das so gemacht hast, oder dass du jetzt das Licht abdrehst, damit ich schlafen kann. Wunderbar gemacht. Alles unter seiner Kontrolle. Vers 24, wie zahlreich sind deine Werke, o Herr. Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Wie zahlreich sind seine Werke. Wunderbar, wie viel verschiedene Geschöpfe er geschaffen hat. Wir kennen wahrscheinlich noch gar nicht alle. Ein ständig neue entdeckt. Und du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Da steckt so viel Weisheit, so viel Plan dahinter. Die Erde ist voll deines Eigentums. Alles gehört Gott. Warum? Weil er alles gemacht hat. Wenn wir was herstellen, wenn wir was machen, dann sind wir die Eigentümer. Gott hat uns gemacht, also gehören wir ihm. Und im Neuen Testament wird uns natürlich gesagt, ihr gehört nicht euch selbst, weil ihr erkauft worden seid um einen Preis. Jesus sein Leben für euch gegeben hat. Deswegen gehören wir auch ihm. Das ist ein weiterer Grund, warum wir ihm gehören und für ihn leben sollen. Da ist das Meer groß und ausgedehnt nach allen Seiten. Dort ist ein Gewimmel ohne Zahl. Tiere klein und groß. Da ziehen Schiffe einher, der Leviathan, den du gebildet hast, um mit ihm zu spielen. Oder dass er darin spiele. Keiner weiß genau, was der Leviathan ist. Großes Seewesen, ein großes Geschöpf im Meer. Und er spielt da drin. Und Gott freut sich dran. Gottes Schöpfung. Es gibt so viele Geschöpfe, die haben wir noch gar nicht entdeckt. Aber die existieren zur Ehre Gottes. Er sieht es und er freut sich daran. In den letzten 10 Jahren gab es so ein Projekt, so eine Art Zählung der verschiedenen Arten, der verschiedenen Tiere in den Ozeanen. So ein Projekt, wo ein paar tausend Wissenschaftler zusammengearbeitet haben, so ein weltweites Projekt, und die haben ganz viele verschiedene neue Tiere auch entdeckt und sind aber zu dem Schluss gekommen, dass wir erst so ungefähr 1 Promille von dem Ganzen erforscht haben, was da existiert. Und hey, wunderbar kreativ. Da gibt's Fischkolonien, so Putzfische, die davon leben, dass sie anderen Fischen die Zähne putzen. Ist genial. Und die führen da ihre Tänze auf und machen sozusagen Werbung für ihren Dienst. Und manchmal bilden sich da so Fischkolonien von bis zu 2000 Fischen drumherum. Und diese kleinen Fischlein, die schwimmen dann in die großen Fischlein ins Maul und putzen denen die Zähne. Wie cool ist das? Wie cool hat Gott das gemacht? Da, abgefahrene Dinge. Ich habe gelesen, da gibt es so einen Fisch oder so einen Wurm. Wenn der in Gefahr ist, der lässt unter Wasser sozusagen eine kleine Bombe los. Irgendwie so eine grell leuchtende Flüssigkeit, so eine Leuchtbombe, und dann haut er ab. Super kreativ. Und wir haben bis vor kurzem noch nichts gewusst über diese Dinge. Das war genial, was Gott geschaffen hat. Ich mag das, einfach Gottes Schöpfung zu betrachten. Wenn ihr unten auf dem Gemeindecomputer die Bilder anseht, die im Bildschirmschoner laufen, das sind viele Bilder von Blumen, oder ich liebe so Insekten oder Tiere, so Nahaufnahmen unter die Lupe zu nehmen, ist eine Herausforderung einerseits, aber zweitens, das ist genial, die Tiere aus der Nähe zu betrachten. So eine Fliege oder eine Hummel. Oder im Sommer in Österreich haben wir was ganz Geniales gesehen, so eine blaue Libelle. Wunderschönes Tier. Jennifer musste sicher eine halbe Stunde warten, während ich in der Wiese rumgehopst bin und diese blaue Libelle verfolgt habe, bis ich ein paar gute Fotos von der geschossen hatte. Ein wunderschönes Tier, müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr unten vorbeigeht. Gott ist so kreativ, er hat alles so wunderbar gemacht, und das ist ein Hinweis auf ihn. Und ich glaube, wir Christen sollten so die Schöpfung betrachten. Als ein Hinweisschild, als ein Fingerzeig auf den Schöpfer. Wenn das, was wir hier beobachten können, so kreativ und so detailliert geplant ist und so wunderschön ist und alles so wunderbar zusammenwirkt, die Bäume und Bestäubung und die Bienchen und all diese Dinge, wunderbar, der Wasserkreislauf, genial, was Gott geschaffen hat in so vielen Millionen von Details. Wahnsinnig kreativ. Wow, wie herrlich muss der Schöpfer selbst sein, wenn er uns solche Bilder geschaffen hat. Und viele Menschen sehen das Zeichen nicht. Die sehen das Bild, aber die sehen nicht, dass es ein Zeichen ist. Es ist wie jemand, der ein Straßenschild betrachtet und nicht kapiert, was es bedeutet. Für den ist einfach ein Bild. Ja? Warum hat er wer einen weißen Kreis mit einem roten Rahmen drumherum gemalt? Komisch. Aber wir wissen, es bedeutet was. Und genauso ist die Schöpfung ein Fingerzeig auf Gott. Tag und Nacht verkündet die Schöpfung. Der Herr ist da, der Herr ist real. Können wir Psalm 19 lesen. Er ist allmächtig. Er ist kreativ. Er ist unheimlich intelligent. Und manchmal sind Menschen so wie Hunde. Wenn du irgendwo dem Hund zeigst, hey, Fifi, da ist ein Fressen. Und der Hund, der schnüffelt an deinem Finger. Er will mit deinem Finger spielen und sagst, nee, da ist ein Fressen. Er sieht das Zeichen sozusagen, aber er erkennt nicht, dass es auf etwas viel Besseres hinweist. Der Hund will fressen, nicht nur einen Finger beschnüffeln oder belecken. Und so ist es eigentlich auch für uns. So sollte es uns gehen, wenn wir Gottes Schöpfung betrachten. Wenn wir einen wunderschönen Sonnenaufgang betrachten. Dass wir wirklich sagen, wow, Gott, das hast du wunderbar gemacht. Du bist herrlich, das ist toll. Ich lobe dich dafür, ich preise dich dafür. Wenn ich diese abgefahrenen Tiere betrachte, wow, Gott, du bist so unheimlich kreativ. Wie wunderbar hast du das gemacht. Ich preise dich. Danke für den Mond. Wenn ich die Sterne betrachte nachts, so einen richtig tollen Sternenhimmel. Oder wenn mir die Sonne auf dem Rücken scheint, Gott, danke, dass du so gemacht hast. Dass ich hier wirklich gut leben kann. Das ist Gottes Versorgung. Und das ist wirklich der Zweck von Gottes Schöpfung. Einerseits uns zu versorgen, aber andererseits auch uns auf ihn hinzuweisen. Und Menschen, die Jesus nicht kennen, die gucken die Schöpfung an, die sehen das alles und die haben keine Ahnung, was das alles soll. Die können sich keinen Sinn draus machen. Und rennen mit diesen Fragen rum, warum bin ich hier? Und woher komme ich? Und wo soll ich hin? Und sie bleiben hängen an Wissenschaft, vielleicht Naturwissenschaft, wo sie die Schöpfung beobachten und analysieren. Und wirklich, wir können heute noch viel mehr staunen über Gottes Schöpfung als der Psalmist vor, weiß nicht, 2.000, 3.000 Jahren. Wir wissen noch viel mehr, wie genial das alles ist. Der hatte keine Ahnung von diesen Lebewesen im Meer, obwohl er sie hier beschreibt. Er redet von ihnen. Dort ist ein Gewimmel ohne Zahl. Wir kennen heute viel mehr von denen und entdecken neue Lebewesen, die vorher noch nie jemand gesehen hat. Aber sie sehen das Ganze und bleiben da stehen. Und dann macht das Leben keinen Sinn. Und wirklich Reiche und Intelligente und Leute, die eigentlich alles haben, was die Welt anzubieten hat, fangen an zu saufen und fangen an Drogen zu nehmen und nehmen sich oft ihr Leben, weil sie keinen Sinn sehen. Sie schauen auf das Schild, aber sie sehen das Zeichen nicht. Die Schöpfung möchte uns dazu treiben, dass wir Gott anbeten. Und er ist das Ziel, das ist, wonach unser Herz sich wirklich sehnt. Diese Schöpfung, dieses wunderschöne Bild ist eigentlich nur ein Abbild von ihm. Dass wir zu ihm finden. Auch wenn wir uns ansehen und wow, wie wunderbar sind wir gemacht. Ein Auge oder ein Gehirn oder wenn wir verstehen auch immer sehr, sehr wenig von dem Ganzen eigentlich. Wo meine Frau schwanger ist, diese Entwicklung des Kindes im Mutterleib, was für ein Wunder. Wow. Sollten auf unser Angesicht fallen und den Herrn anbeten. Aber das ist das Ziel. Wenn wir die Schöpfung betrachten und sagen, oh, es ist ein schöner Sonnenuntergang, ohne den Herrn dafür zu loben, dann haben wir eigentlich das Ziel fast verfehlt. Ich möchte mich und uns ermutigen, dass wir die Schöpfung mit neuen Augen betrachten. Wirklich immer diesen Fingerzeig sehen. Dass Gott uns an sich erinnert. Und wenn wir was Schönes sehen, dass wir sagen, oh Gott, ich bete dich an, danke. Das ist wunderbar, das ist wunderschön. Wie wunderbar bist du. Vers 27, wieder Gottes Versorgung. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein. Also beides, Gott versorgt, aber müssen auch was dafür tun. Das ist das gute biblische Muster. Du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Gott ist so gut. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Kein Sperling fällt auf die Erde, ohne dass euer Vater es weiß, hat Jesus gesagt. Gott bestimmt, wann wir beginnen zu leben. Gott bestimmt, wenn wir wieder sterben, wenn wir wieder zu Staub werden. Du sendest deinen Lebenshauch aus, sie werden geschaffen. Also Gott schenkt Leben und Gott nimmt Leben. Er ist der souveräne Herrscher über diese ganze Welt. Du erneuerst die Flächen des Ackers. Ist auch erstaunlich, oder? Wie der Boden sich selbst erneuert. Immer wieder. Die Herrlichkeit des Herrn sei ewig. Der Herr freue sich seiner Werke. Gott soll Freude daran haben an seiner Schöpfung. Das gilt auch für uns. Gott freue sich an seinen Werken. Ich meine, er freut sich an diesen abgefahrenen Tieren in den Ozeanen, an diesen wunderbaren Geschöpfen. Aber wir sind die Krone seiner Schöpfung. Wir existieren, um Gott eine Freude zu machen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Und wisst ihr was, wenn wir Gott eine Freude machen, dann wird auch unser Leben voll Freude sein. Weil er ist der Quell aller Freude. Aber dazu existieren wir, um Gott zu ehren, um Gott zu verherrlichen, um Gott eine Freude zu machen in unserem Leben. Dass wir ihm vertrauen, das freut ihn. Wenn wir ihn loben, das freut ihn. Wenn wir anderen Menschen dienen und andere Menschen lieben, das freut ihn. Alles, was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Wenn wir auf ihn hören, das freut ihn. Und das sollte unser Leben prägen, wirklich eine Vision zu haben, bewusst vor Gott zu leben, in Gottes Gegenwart, wie wir auch am Sonntag besprochen haben, bewusst in Gottes Gegenwart zu leben, mit dem Herzen ihm eine Freude zu machen. Paulus sagt im Kolosserbrief, unsere Arbeit tun wir nicht für Menschen, sondern wir tun sie für den Herrn, um ihn zu ehren, um ihm eine Freude zu machen damit. Drücken was von seiner Kreativität aus, spiegeln das wieder, ahmen ihm nach, in dem, was wir tun und was wir schaffen. Tun es für ihn, er ist unser Arbeitgeber und alles, was wir tun, sollte für ihn sein. Dazu sind wir geschaffen. Und wieder, wenn ein Mensch das nicht versteht, dann verpasst er total den Sinn seines Lebens und lebt an dem Ziel und an dem Sinn vorbei. Und dann ist das Leben so leer und ohne wirkliche Freude, ohne wirkliche Erfüllung, weil sie leben wie ein Fisch außerhalb des Wassers. Wir wurden geschaffen, um mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Wir wurden geschaffen, um mit Gott erfüllt zu sein. Und das können wir sein in Jesus. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann werden wir von Neuem geboren und Gott nimmt, billig gesprochen, in uns Wohnung, in unserem Innersten, in unserem Herzen. Dafür sind wir geschaffen. Und dann, dass wir mit ihm leben und dass wir uns mit ihm freuen an dem, was er geschaffen hat. Dass wir ihm Freude machen und das erfüllt wieder unser Herz mit Freude. Und das ist ein heiles Leben, wie Gott es für uns sich ausgedacht hat. Die Herrlichkeit des Herrn sei ewig, der Herr freue sich seiner Werke. Der die Erde anschaut und sich bebt, er rührt die Berge an und sie rauchen.
Singen will ich dem Herrn mein Leben lang. Wieder der Schluss von dem Ganzen, es fängt persönlich an, es hört persönlich auf. Wenn wir Gott als unseren Schöpfer erkennen und die Wunder, die er geschaffen hat, dann sind wir wieder herausgefordert, ihn zu preisen und ihn zu loben, zu reagieren darauf. Weil dafür sind wir geschaffen, für Beziehung mit ihm. Singen will ich dem Herrn mein Leben lang, persönlich. Ich mein Leben lang. Ich will meinem Gott spielen, solange ich bin. Möge ihm gefallen meine Rede. Es freut Gott, wenn wir ihm gefallen wollen. Ich freue mich in dem Herrn. Der ist der Quell unserer Freude. Fülle von Freuden sind vor deinem Angesicht, singt David. Die Sünder sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr sein. Das ist die andere Seite, wenn wir ohne Gott leben wollen. Aber preise den Herrn, meine Seele. Halleluja. Gepriesen sei der Herr. Selbe Einstellung, die Josua hatte. Ihr könnt tun, was ihr wollt, aber ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Hey, die Sünder können verschwinden und die Gottlosen nimmer sein, aber ich preise dem Herrn. Preise du den Herrn, meine Seele. Das ist ein Platz, den ich einnehmen will. Halleluja. Psalm 105. Psalm 105 und Psalm 106 gehören eigentlich so ein bisschen zusammen. Wir werden sicher Psalm 106 heute nimmer schaffen. Aber es ist ein Psalm, der Gott preist im Kontext von Israels Geschichte. Im Kontext von dem, was er für sein Volk getan hat. Psalm 105 preist Gott für seine Treue. Psalm 106 geht es dann um die Untreue Israels. Also wiederholt eigentlich dieselbe Geschichte, aber ein bisschen von einer anderen Perspektive. Psalm 105, wie treu Gott war. Und am Psalm 106, dass das Volk eigentlich nicht so treu war, aber dass Gott trotzdem gnädig war. Wieder Lobpreis auf seine Gnade. Psalm 105, Vers 1. Preist den Herrn, ruft an seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten. Also wir wollen Gott anbeten, anrufen seinen Namen und wir wollen ihn kundtun. Wir wollen anderen Menschen erzählen, was er an uns getan hat. Wir wollen Zeugnis geben. Singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern. Gebt Zeugnis. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke. Sucht sein Angesicht beständig. Verlasst euch nicht auf euch selbst, auf eure eigene Stärke, sondern fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke und sucht sein Angesicht beständig. Gott, was möchtest du von mir? Gott, ich will dir gefallen. Gott, ich brauche Kraft für diese Situation. Ich brauche Geduld hier mit meinen Kindern, mit meinen Arbeitskollegen. Gott, gib du mir die Kraft, füll du mein Leben mit dir. Wir müssen ihn beständig suchen. Gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Also vergesst nicht, was Gott an euch getan hat. Das wird jetzt aufzählen aus der Geschichte Israels. Ihr Nachkommen Abraham, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Seine Urteile ergehen auf der ganzen Erde. Er ist der Herrscher über die ganze Welt, aber im Besonderen ist er unser Gott. Das soll auch für uns so sein. Er will unser persönlicher Gott sein. Er gedenkt ewig seines Bundes. Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Des Wortes, das er geboten hat auf 1000 Geschlechter hin, den er gemacht hat mit Abraham und seines Eides an Isaak. Er richtete ihn auf für Jakob zur Ordnung Israel. Jakob wurde später in Israel umbenannt zum ewigen Bund. Diese Verheißungen, Abraham, Isaak und Jakob. Verheißung, ich will dich zu einem großen Volk machen, hat er Abraham gesagt. Und die größte Verheißung ist, dass in deine Nachkommen
gesegnet werden sollen, alle Nationen und alle Menschen. Und der Nachkomme ist Jesus, sagt uns der Galaterbrief. Das ist die größte Verheißung, das ist der wunderbarste Bund hier. Aber es war auch eine irdische Verheißung dabei für Israel im Vers 11, indem er sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, als euch zugemessenes Erbe. Sehen wir wieder Gottes Souveränität. Er ist der Herrscher über diese Erde, er ist der Eigentümer von allem. Er kann es verteilen, wie er will. Als sie noch gering waren an Zahl, nur wenige und Fremdlinge darin, als sie von Volk zu Volk wanderten, von einem Reich zu einem anderen Volk, da gestattete er keinem Menschen, sie zu bedrücken, und ihretwegen wies er Könige zurecht. Tastet meine Gesalbten nicht an, tut meinen Propheten nichts Übles. Wir könnten an verschiedene Situationen denken. Gottes Schutz hier erhielt seine Hand über sein Volk. Wir können an Abraham und Isaak auch, die denken, die beide in der Zeit der Hungersnot aus dem verheißenen Land wieder ausgezogen sind, zu den Ägyptern gegangen sind oder zu Abimelech, und weil sie da Schiss gehabt hatten vor den Feinden, weil ihre Frauen so schön waren, haben sie gesagt, oh, sag, du bist meine Schwester. Und dann hat der König die Sarah als Frau genommen, aber Gott hat sie beschützt. Gott hat zu Ahimelech gesprochen, Abimelech gesprochen im Traum. Und er hat sie beschützt. Oder als sie herumgewandert sind, die 40 Jahre in der Wüste, sie waren Nomaden eigentlich, von einem Reich zum anderen Reich, vom Gebiet eines Volkes zum Gebiet eines anderen Volkes herumgewandert, und Gott hat sie beschützt. Er rief eine Hungersnot über das Land herbei, jeden Brotstab zerbrach er. Er sandte einen Mann vor ihnen her, Josef wurde als Knecht verkauft, sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals, als Mose in Ägypten ins Gefängnis geworfen wurde, bis zu der Zeit, dass ein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bewährte. Der König sandte hin, der Pharao, und ließ ihn los, der Herrscher über Völker, und befreite ihn. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über all seinen Besitz, um seine Obersten zurechtzuweisen nach seinem Sinn, und seine Ältesten sollte er Weisheit lehren. Geschichte Josefs, ja, greift hier ein paar Höhepunkte aus der Geschichte Israels heraus. Wir können viel lernen aus dieser Geschichte Josefs. Wirklich, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Wir können sie nicht immer verstehen. Was denkt ihr, haben die Leute gesagt, als diese Hungersnot kam? Konnten die Gottes Hand drin sehen? Haben sie gemurrt, haben sie gesagt, oh, was geht denn jetzt ab, Gott, ich habe gedacht, du wirst uns versorgen, hast uns das nicht versprochen. Und was hat wohl Josef gedacht, als er als Sklave verkauft wurde von seinen eigenen Brüdern und nach Ägypten verschleppt wurde und dort eigentlich immer schlecht behandelt wurde? Er hat das Richtige getan und wurde missverstanden und endet im Gefängnis und wurde vergessen. Was hat Josef wohl gedacht? Konnte er in dem Augenblick Gottes Hand da drin sehen, in seinen Umständen? Können wir das, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen? Aber doch, die Bibel sagt uns, auch gerade diese schwierigen Zeiten waren von Gott geführt, weil er hat Josef vorausgesandt, um sein ganzes Volk zu versorgen. Und wirklich, um eine große Erlösung für sie vorzubereiten, dann die Befreiung, der Auszug aus Ägypten, das ist ein Bild für Errettung, das stärkste Bild, was die Bibel hat, um seinem Volk Errettung zu lehren. Gott hatte seinen Plan hier die ganze Zeit. Und manchmal sah es so aus, als würden sie verhungern und man, ich versumper da in diesem Loch und jetzt ist alles vorbei und also Gott, hast du mich im Stich gelassen? Manchmal geht es uns auch so, wenn uns Schicksalsschläge treffen und schwierige Zeiten, Krankheit, Verlust. Und wir sehen hier, dass Gott souverän ist, dass er alles unter seiner Kontrolle hat, dass er die Hand im Spiel hat. Und ihr kennt die Geschichte von Josef, wie Josef zum zweiten Herrscher unter dem Pharao ernannt wurde über Ägypten. Und er hatte all diese Weisheit vom Herrn und er hat die Israeliten, eigentlich die ganze Gegend, während dieser Zeit der Hungersnot am Leben gehalten. Da kam Israel nach Ägypten. Jakob war ein Fremder im Lande Hams. Was der wohl gedacht hat, als diese Wegen von Josef aufgetaucht sind und sie gesagt haben, hey komm, dein Sohn Josef lebt, komm nach Ägypten. Den ganzen Prunk, den ganzen Reichtum gesehen hat. Gott hatte einen Plan in dem Ganzen. Und ihr wisst, dass Josef am Ende von Jakobs Leben, als der gestorben war, da kamen ja die Brüder von Josef zu ihm und haben ihm um Gnade gebeten, mehr oder weniger ihre Sünden bekannt. Und Josef konnte sagen, was ihr zum Bösen beabsichtigt hatte, hat der Herr zum Guten gemeint, zum Guten gewendet. Die Dinge, die oft so schlecht aussehen in unserem Leben und so böse und so unmöglich. Gott sagt, ich habe es in meiner Hand. Ich habe einen Plan in dem Ganzen. Ich werde Gutes hervorbringen. Vers 24, und er machte sein Volk sehr fruchtbar. Er machte es stärker als seine Bedränger, stärker als die Ägypter. Er wandelte ihr Herz, das Herz der Ägypter, sein Volk zu hassen, Arglis zu üben an seinen Knechten. Er sandte Mose, seinen Knecht, Aaron, den er auserwählt hat. Jetzt hier diese große Geschichte von der großen Erlösung Israels aus Ägypten. Hier die Plagen in Ägypten. Sie taten unter ihnen seine Zeichen und Wunder im Lande Hams. Er sandte Finsternis und machte es finster, aber sie achteten nicht auf seine Worte. Er verwandelte ihre Wasser in Blut, ließ sterben ihre Fische. Es wimmelte ihr Land von Fröschen bis in die Gemächer ihrer Könige. Er sprach und es kamen Hundsfliegen, Stechmücken in ihr ganzes Gebiet. Er gab ihnen Hagel statt Regen, flammendes Feuer in ihr Land. Und er zerschlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume, zerbrach die Bäume ihres Gebiets. Er sprach und es kamen Heuschrecken und ihre Larven ohne Zahl. Sie fraßen alles Kraut in ihrem Land, sie fraßen die Frucht ihres Bodens. Und er schlug alle Erstgeburt in ihrem Land, die Erstlinge all ihrer Kraft. 10 Plagen in Ägypten, diese Wunder, die Gott getan hat, um sein Volk zu befreien. Vers 37, dann führte er sie heraus mit Silber und Gold und kein Strauchelnder war unter seinen Stämmen. Froh war Ägypten bei ihrem Auszug, denn ihr Schrecken war auf sie gefallen. Also sie gingen beschenkt hier mit Gold und Silber weg, die Ägypter haben ihnen ihr Gold, ihr Silber gegeben, solange sie nur gegangen sind. Die waren froh, als sie ausgezogen sind. Haben erkannt, wie mächtig der Herr ist und dass es nicht heil ist, für Menschen gegen Gott zu kämpfen. Und dann im Vers 39 lesen wir, er breitete eine Wolke aus zur Decke, ein Feuer, die Nacht zu erleuchten, als sie da durch die Wüste gezogen sind. Gott hat untertags eine Wolke geschenkt, um sie zu beschatten sozusagen, um ihnen Schatten zu spenden. Und dann nachts, wenn sie nachts gezogen sind und es war finster, eine Feuersäule, um ihnen Licht zu geben auch. seine sichtbare Gegenwart. Sie durften wissen, ja, Gott ist mit uns, aber seht, wie fürsorglich Gott war für sein Volk. Er hat sich sogar um Schatten und um Licht, um die Beleuchtung gekümmert in der Wüste. Sie forderten und er ließ Wachteln kommen, er hat sie gespeist mit Himmelsbrot, es war das Manna, sättigte er sie. Er öffnete den Felsen und es flossen Wasser heraus. Sie liefen in die Wüste wie ein Strom. Gott, der Versorger seines Volkes. Und wie gesagt, Jesus sagt uns dasselbe, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und all das, was ihr braucht, werde ich euch hinzugeben. All diese Dinge, auch Bilder für uns. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit. Jesus hat uns gesagt, er ist der Fels, er ist das lebendige Wasser. Wer an ihn glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus, er ist derjenige, wonach unser Herz sich am allermeisten sehnt. Und er ist der Ich Bin, er ist da, um all diesen Hunger, allen geistlichen Hunger, den wir haben in unserem Herzen und in unserem Leben zu füllen. Er ist die Antwort darauf. Er war treu zu seinem Wort, er gedachte seines heiligen Wortes, Abrahams, seines Knechtes, und führte sein Volk heraus in Freude, seine Auserwählten in Jubel. Er gab ihnen die Länder der Nationen und die Mühe der Völkerschaft nahmen sie in Besitz. Gott hat das Land verteilt und die Kanaaniter vor ihnen haben es bebaut und sie konnten wirklich in ein Land einziehen, wo Milch und Honig floss. Also Bild für ein reiches Land, wo Überfluss da war. Landwirtschaft, Milch und Honig. Damit sie seine Ordnungen beobachteten und seine Gesetze bewahrten, Halleluja. Gott ist gut zu uns, er liebt uns, er wacht über uns, er versorgt uns, er ist unser Schöpfer. Was soll unsere Reaktion darauf sein, dass wir seine Ordnungen beobachten, sein Wort bewahren? Das ist, was Liebe bedeutet. Das ist eine Reaktion darauf, auf das, was er für uns getan hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Psalm 106 heben uns für nächstes Mal auf. Aber was für ein wunderbarer Gott uns wieder offenbart wird heute Abend. Wunderbarer Schöpfer, der Halter von allem, was existiert. Er ist der, der auch unser Leben in seiner Hand hält. Und unser Sterben, er weiß, wann unser Zeitpunkt ist. Es liegt in seiner Hand, wir können ihm vertrauen. Er ist unser Versorger, wie er die ganze Schöpfung versorgt und erhält, so haben wir ganz besonders die Verheißung, dass er unser Versorger sein wird. Und vor allem auch geistlich gesprochen, er hat uns erlöst. Diese Erlösung Israels aus Ägypten ist ein Bild für uns, für unsere Erlösung aus der Sklaverei der Sünde und der Welt in der Gemeinschaft mit Gott. Erlösung von der Entfremdung von Gott in eine Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. Und unsere Reaktion darauf, einfach, dass wir ihn zurücklieben. Und dass uns bewusst ist, wir leben eigentlich für ihn. Dafür sind wir geschaffen. Um ihm Freude zu machen. Und um ihn zu ehren. Und das tun wir, wenn wir auf das hören, was er uns sagt. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ein lebendiger, fürsorglicher, aber auch mächtiger und starker und heiliger Gott bist. Und du bist so weise, Herr. Und ich danke dir, dass wir uns dir anvertrauen dürfen, Herr. Und Herr, du hast gesagt, durch Jakobus, wenn es uns an Weisheit mangelt, dann dürfen wir dich bitten und du gibst uns. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass wir Menschen sind, die nahe an dir dranbleiben und die nicht aufhören zu staunen. Wir sind so Gewohnheitstiere, wir gewöhnen uns so einfach auch an schöne Dinge. Vater, ich bete darum, dass wir ganz neu lernen zu staunen über deine Schöpfung, dass wir Freude haben an diesen Insekten und Tieren und Fischen und dass du Gras wachsen lässt für die Kühe und die Milch geben. Wie cool ist das, Gott? Wie wunderbar hast du alles gemacht. Und Herr, dass wir uns daran freuen, dass wir dein Volk sind. Dass wir mit dir leben dürfen und dass du uns wunderbare Verheißungen gegeben hast. Dass wir die Ewigkeit in deiner perfekten Herrlichkeit verbringen werden. Das ist nur eine Vorschau für uns. Hilf Herr, dass wir die Zeichen sehen in deiner Schöpfung und in unserem Leben. Weil du bist am Wirken, du bist ein lebendiger Gott. Öffne uns die Augen für deine Wunder in unserem Leben, Herr, darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.